Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge von dem kleinen Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mein Name ist Simone Buchholz. Ich bin Schriftstellerin, wohne in Hamburg. Und das Einzige, was ich noch toller finde als Tomatensalat, ist Kunst und Kultur.
Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Ole Specht. Ich bin Sänger der Band Tonbandgerät, Moderator und Hamburger Hausgeburt. Und das ist ein richtiger Icebreaker. Das hat schon so oft gut funktioniert, ne? Ist lange her, dass man auf so einer Party war. Aber damals, das ging immer gut. Ich hatte echt eine einfache Pubertät.
Wegen der Hausgeburt.
Ja, das wirft sofort viele Fragen auf. Du bist irgendwie sofort im Gespräch.
Das ist schön, das erklärt gleich unser Generationenkonstrukt, das wir hier machen. Weil in meinem Alter gab es einfach keine Hausgeburten. Man ging ins Krankenhaus, fertig. Und es wurde auch nicht gestillt, fertig. Wir sind einfach so total rough zur Welt gekommen und aufgewachsen. Wir hatten auch sonst nichts.
Ja, weiß ich nicht. Also meine Mutter hatte Angst vor Krankenhäusern. Und ich glaube, sie wollte auch so ein bisschen die Entspannung haben. Ein paar bunte Tücher und irgendwie eine Klangschale. Und ich bin aber auch gut rausgekommen.
Lustig, meine Mutter ist 1938 geboren. Mit bunten Tüchern. Naja, lass das Ding durchziehen hier.
Naja, herzlich willkommen auch von mir auf jeden Fall zur zweiten Folge. Wir möchten heute nicht über Geburten sprechen, auch wenn es ein spannendes Thema ist. Aber wir sind heute hier, um uns wieder besser kennenzulernen. Und Simone, du hast ein ganz tolles Thema mitgebracht, nämlich das Thema Plan oder Spiel. Und das hast du mir so einfach geschickt, ohne Erklärung. Und es kann sein, dass wir heute eine Folge haben, wo wir die ganze Zeit aneinander vorbeireden, weil wir uns null abgestimmt haben. Deswegen fände ich es schön, wenn du mal anfängst mit deinem Thema, was du heute mitgebracht hast.
Ja, Plan oder Spiel heißt übersetzt, lieber Ole, so viel wie denkst du eigentlich nach, bevor du anfängst zu arbeiten oder arbeitest du einfach so ins Blaue hinein? Also, ich kann ja mal von mir erzählen, ich schreibe ja lange Texte, Prosa, Romane, das heißt, also meine Romane sind nicht viel länger als 200 Seiten, weil ich immer so wenig Zeit habe, aber sie könnten auch 400 oder 500 Seiten lang sein, aber so ab 50 Seiten braucht man tatsächlich einen Plan, eine Art Struktur, um den Überblick zu behalten. Also ohne eine Struktur, die ich mir vorher mache, bevor ich anfange zu schreiben, ganz zu schweigen von Recherche und solchen Dingen, fahre ich nach spätestens 50 Seiten frontal gegen die Wand und alles ist vorbei und ich versinke in Unvermögen. Deshalb muss ich mir immer einen Plan machen. Und wie ist das, wenn du einen Song oder ein ganzes Album schreibst? Wie behältst du den Überblick? Oder lass doch mal vielleicht sogar über einen einzigen Song reden. Also du schreibst einen Song. Musst du da den Überblick behalten oder kannst du das einfach? Wo ist das Handwerk?
Das finde ich eine richtig spannende Frage, denn das hat sich über die Zeit entwickelt. Als ich angefangen habe, Songs zu schreiben, ich musste gerade, als du deine Frage gestellt hast, an meinen ersten Song denken, den ich je geschrieben habe, denn der hat sich wie von selbst geschrieben, denn ich war damals natürlich wahnsinnig verliebt, heartbroken, hatte gerade 3 Akkorde auf der Gitarre gelernt und saß in meinem Zimmer und habe dann diesen Song geschrieben und das war nur spielen. Ich hatte überhaupt keinen Plan im Kopf, sondern ich hatte ein Thema im Kopf, nämlich mein Herz war gebrochen und ich wollte irgendwo hin mit meinen Gefühlen und dann hat sich dieser Song von alleine geschrieben. Der Song war natürlich schrecklich, aber das hatte nichts mit dem Song zu tun, sondern eher, glaube ich, damit, dass es der erste Song war, den man je geschrieben hat und noch nicht so ein Gefühl hatte für Sprache und wo man eigentlich hin will. Aber ich finde, so an dieser Grundidee hat sich nicht viel geändert. Es gibt Songs, die spielt man einfach. Die kommen so aus einem raus und dann dauern die auch nicht lang. Also wenn man eine gute Idee im Kopf hat, dann ist manchmal ein Song in einer Stunde oder so fertig. Und der ist dann so bei 80% und die 20% sind dann Arbeit.
Wow, das ist interessant, weil das deckt sich tatsächlich total mit meiner Arbeit an Texten. Also so kürzere Texte wie eine Kolumne. Ja, also so ein Einseiter oder auch mal ein Zweiseiter. Das haue ich auch in einer oder zwei Stunden raus oder einem halben Tag und da reicht auch ein Gefühl, ein Gedanke und ein Flow. So. Und Danach überarbeite ich das noch ein, zweimal und dann ist das Ding fertig. Dann brauche ich gar keine Struktur. Aber dann ist, glaube ich, wieder, das hatten wir beim letzten Mal schon, ne, dass wir einen Roman mit einem Album verglichen haben, eher. Gibt es denn da sowas wie, sowas wie eine innere Struktur? Also,
das ist ganz unterschiedlich. Entschuldigung, wenn ich da jetzt schon reingrätsche.
Ich weiß auch gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ohne sofort wieder über meine Arbeit zu reden. Erzähl doch erstmal.
Also das, ja genau, es ist ganz unterschiedlich. Ich weiß, beim ersten Album, bei uns war das so, da hatte man ja ewig Zeit, bevor das rausgekommen ist. Und da hatte man auch, weiß nicht, 40, 50, 60 Songs. Und dann hat man sich halt entschieden, welche Songs man davon nimmt. Und dann stand man von diesem riesen Mosaik und hat einen roten Faden gesucht. Und dadurch, dass es aber das erste Album war, hat sich schnell dann auch so eine Stimmung gefunden. Und es hat sich wie von selbst dann gebaut, das Album. Ich weiß noch, dass wir uns als Band, wir entscheiden ja alle Sachen demokratisch. Und ich hatte wahnsinnig Bammel vor dem Tag, wo wir uns im Proberaum treffen wollten. Das hatten wir nämlich abgemacht. Heute treffen wir uns im Proberaum und wir entscheiden, welche von diesen 50 Songs wir aufs Album packen. Und es war klar, wir können nur 12 Songs aufs Album packen. Und ich hatte wahnsinnig Angst davor, weil ich hatte natürlich mehr als 12 Songs, die ich richtig toll fand. Und ich hatte Angst davor, dass ich Songs, die mir besonders am Herzen lagen, nicht auf das Album packen kann.
Aber hast du ein Gesamtbild des Albums im Kopf gehabt zu dem Zeitpunkt? Also wusstest du, was jetzt die innere Geschichte oder der rote Faden des Albums für dich ist? Und hattest du das Gefühl, das hilft dir, den Überblick zu behalten? Und hattest du vielleicht die Sorge, dass der rote Faden oder die innere Geschichte des Albums für die anderen ganz anders ist? Oder?
Nee, nicht Sorge, sondern ich wusste, dass es so ist. Das war bisher bei jedem Album so, dass jeder von uns vieren so eine individuelle Geschichte zum Album hat. Und das finde ich auch eigentlich ganz schön. Das liebe ich auch so an Kunst und Kultur, dass du Sachen rausstellst und dann machen die Leute was damit. Und es ist nicht so, dass, ich meine, ich baue ja jetzt kein Haus und jemand kommt vorbei und sagt, ja, das ist ein schönes Haus, das möchte ich haben, da ziehe ich ein, sondern ich stelle sowas Diffuses her und jeder, der da vorbeigeht, sieht vielleicht was anderes da drin. Und das ist ja auch das Schöne daran. Und genauso ist das bei uns in der Band. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir vier alle unterschiedliche Wahrnehmungen von unseren Alben haben.
Und wie lief das dann, als ihr dann da das zum ersten Mal quasi so die unterschiedlichen Erzählstränge zusammenbringen musste?
Alle hatten große Angst davor, weil alle um ihre Songs kämpfen wollten. Und dann ging es aber sehr natürlich. Und wir haben es bisher bei allen Alben geschafft, uns zu einigen, ohne uns die Köpfe einzuschlagen. Es kommt dann immer mal wieder der Satz, ja, den Song, den kannst du ja für dich mit nach Hause nehmen. Den kannst du ja alleine zu Hause hören. Das kommt dann immer mal.
Das finde ich so gemein.
Ja. Aber ich,
nette Form der Ablehnung.
Ja. Aber eigentlich finde ich es ein ganz schönes Zeichen, dass wir dann doch alle immer das Gefühl hatten, ja, so ist es richtig gerade.
Aber das Interessante ist, wenn ich das jetzt mit dem vergleiche, was ich mache, dass ihr doch das, was also die Menge des Stoffs, die ihr entstehen lasst, bevor ihr entscheidet, wie das Album wird, das ist wirklich was Emotionales, oder? Also das entsteht aus einer Emotion und einer Prise Magic irgendwie, oder?
Ja, es ist, kommt ganz drauf an. Manchmal ist es ein Satz, den man, ich kaue zum Beispiel, das möchte ich jetzt in diesem Podcast loswerden, weil ich kriege es nicht aus meinem Kopf raus und ich habe es jetzt schon 5 Jahre lang versucht.
Okay, gib her, Ole.
Daraus wird kein Song mehr werden. Das heißt, ich gebe dir jetzt ab oder allen Hörerinnen und Hörern können damit machen, was sie wollen. Ich habe nämlich in St. Georg eine sehr lange Zeit gewohnt und neben meinem Haus war so eine ganz große weiße Häuserwand und irgendwann, als ich mal aufgewacht bin, hatte jemand nachts darüber mit so einer Spraydose in Blau ganz groß folgenden Satz aufgeschrieben. Und zwar stand da ganz riesig, und ich denk immer noch mit dem Knie. Und diesen Satz fand ich so hammergeil, dass ich 5 Jahre versucht habe, was daraus zu machen. Und erstens ist es wahnsinnig schwierig, irgendwas auf Knie zu reimen, was nicht völlig plump ist. Und auch wenn du es natürlich nicht reimen musst, ist es irgendwie, es ist schwierig. Ich bin mal in so eine Punk-Richtung gegangen. Und
sag nochmal den Satz, sag nochmal.
Und ich denk immer noch mit dem Knie.
Das ist ein wahnsinnig schöner Satz.
Super gut.
Ich meine, der ist komplett sinnlos, ne?
Ja.
Wobei, gar nicht
mal. Ich finde ihn sehr punkig. So. Ich finde ihn so, mir ist scheißegal, was ihr sagt. Ich gehe immer noch mit dem Kopf durch die Wand. Ich denke immer noch mit dem Knie. Ich lasse mich von euch nicht beeinflussen. Naja, keine Ahnung.
Nee, es hat aber auch einen Schmerz. Ich finde, es hat auch was.
Ja, es hat so eine Kraft und ja, es ist was total. Besonderes. Und genau, also das ist.
Okay, aber es ist ja noch nie gelungen, das in einen Song zu gießen.
Nee, ich saß mal in Berlin mit Curse, dem Rapper. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ja, zusammen. Der hat auch so einen Meditations-Podcast, auch ein ganz interessanter Typ. Und dem habe ich das erzählt, von dem habe ich von meinem Schmerz berichtet, dass ich jetzt schon so lange mit diesem Satz rumgehe. Und der fing dann so in so einer richtig guten Hip-Hop-Manier an, mit dem Song, mit diesem Satz irgendwas zu bauen und so. Und das hat sich aber für mich nicht richtig angefühlt. Und ich wollte den auch nie so richtig abgeben, den Satz. Und ich habe jetzt aber das Gefühl, er muss raus. Ich komme da nicht weiter.
Du, vielleicht haben wir später die Möglichkeit, hier da was draus zu machen. Dann kann ich dir nämlich meine Secret Tricks mal verraten, wie man aus sowas einen Text macht, eine Geschichte. Aber da kommen wir vielleicht später dazu, weil ich stehe echt total auf vorher einen Plan machen, auf sogenannte Strukturarbeit. Ich bin so ein Strucki, ja. Und das bedeutet für mich, dass ich Geschichten immer in Akten erzähle. Also du kannst Geschichten in 5 Akten erzählen, in 3 Akten, in 8 Akten. Und je nachdem, wie viel Akte so eine Geschichte hat, das definiert halt das Tempo oder die Atmosphäre, den Sound, auch die Figuren so. Also wenn du einen Dreiakter schreibst, dann ist es gerne mal ein Western oder ein Noir, dann sind die Figuren entsprechend. Wenn du einen Achtakter schreibst du einen Thriller, dann hast du ganz andere Figuren, die von ganz anderen Dingen gepeitscht werden. Und ich frage mich wirklich, ob die Literatur die einzige Kunstform ist, außer Film und Theater, was aber ja doch immer so eine erzählende Form ist, die das so macht, oder ob so eine Art Aktstruktur auch eben zum Beispiel in der Musik gibt, also in einem einzelnen Song vielleicht.
Das kann, ja, in einem einzelnen Song auf jeden Fall. Also dass man am Anfang eine Geschichte im Kopf hat und überlegt, wie kann ich die Geschichte am besten erzählen? Und dann weiß ich schon, bevor ich anfange, da möchte ich das erzählen, da möchte ich das. Hier sollte nochmal eine Wendung kommen, das auf jeden Fall.
Ja, und du hast natürlich auch den Refrain, ne? Und die Strophen und Hook und so hast du ja auch alles. Also ihr habt schon so, ihr arbeitet schon auch in Strukturen.
Ja, natürlich. Das gibt einem auch total viel Halt, finde ich.
Ja, eben. Es gibt einem, also mir gibt es immer so ein Gefühl von aufgehoben sein da drin. Ich traue mich dann viel mehr. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, oder wenn ich da mit jemandem drüber rede, dann höre ich oft das Argument, ja, aber das schränkt einen doch total ein, das sperrt einen doch quasi in ein Gefängnis. Und für mich ist das genau das Gegenteil. Ich fühle mich aufgehoben und kann mich erst dann wirklich bewegen. Weil ich nicht das Gefühl habe, ich falle ständig links und rechts runter, wenn ich jetzt zu viel Schwung hole, sondern ich bin so eingecaged, weißt du? Und dann kann ich erzählen.
Aber kann ich mir das dann auch so vorstellen, dass bevor du ein Buch beginnst, dass du schon genau weißt, was passieren wird? Oder ist es schon so, dass du beim Schreiben in so einen Flow reinkommst und beim Schreiben spielst und Dinge ausprobierst? Oder ist es so, dass du dich in dem Moment, wo du dich ransetzt, weißt du schon, wie es ausgehen wird?
Ja, es ist beides. Also beim Schreiben ist wirklich es Spielen. Ne? Es Ausmalen, über den Rand malen, Farben ausprobieren, Muster, Strichstärke, solche Dinge. Aber bevor ich anfange zu schreiben, weiß ich, also ich kenne die Figuren, ich kenne die noch nicht so wahnsinnig gut, aber ich kenne die. So ein bisschen. So wie wir uns jetzt kennen. So ungefähr. Kann so ein bisschen einschätzen, wie die so ticken. Und ich weiß, in wie viel Akten ich erzählen will. Also ich weiß, ich kenne das Genre im Prinzip oder ich das Erzähltempo, die Atmosphäre, den Sound. Und ich weiß, wo Na, wo ich entlang erzähle, also an welchem Schmerz ich eigentlich, an welcher Schmerzkante ich arbeite, also wo das Scheißproblem ist, wem was weh tut. Und ich weiß meistens auch so ein bisschen, wie es ausgeht, obwohl ich mir da lasse ich mir dann noch Freiheiten, aber letztlich weiß ich es schon, gestehe ich mir nicht immer ein, aber ich weiß es eigentlich schon. Und das male ich mir richtig auf, so ein großes Buch, so ein Skizzenbuch.
Da wollte ich jetzt nämlich, da wollte ich hin in dieser Folge hier. Ich wurde, wie wahrscheinlich ganz viele andere, die gesamte Oberstufe natürlich mit Charakterisierung geprägt und immer zu jedem Roman, den man gelesen hat in der
Schule. Gequält, meinst du?
Ja, gequält. Was habe ich gesagt? Geprägt?
Geprägt.
Gequält. Auf jeden Fall, ich möchte es zurücknehmen. Gequält. Und es hat einem ganz viel die Lust auch genommen und so. Und ich habe mich gefragt, ob man oder ob du das wirklich so machst. Also, dass du dir in dein großes Notizheft auch eine Charakterisierung von jedem deiner Figuren machst.
Ja, aber auf eine schöne Art. Also, das macht total Spaß. Ich schreibe mir die Figuren. Am Anfang schreibe ich mir wirklich, also ich habe so ein Skizzenbuch, das ist so mehr als DIN A4. Mhm. Also ich glaube DIN A4 und dann aber so im Quadrat, weißt du, so ein Ding. Und da habe ich dann so Doppelseiten, also richtig große, weil ich habe nicht so viel Platz. Also viele Kollegen und Kolleginnen haben ein Arbeitszimmer, die haben dann die ganze Wand voll mit so Post-its und Karteikarten und so. Das habe ich nicht. Ich habe nur einen kleinen Schreibtisch und deshalb mache ich das alles in dem Buch. Und dann schreibe ich mir am Anfang, das ist das Erste, dass ich mir, ich glaube, so den Schauplatz in die Mitte mal. Also im nächsten Roman wird es um ein Schiff gehen. So, und dann male ich da ein Schiff hin, sehr schlecht, weil ich sehr, sehr schlecht malen kann, und setze die Figuren einfach so außen rum und gebe den Namen. Guck mal, wie sich die Namen so anfühlen. Und dann schreibe ich quasi wie so ein Mindmap. Ich schreibe so um den Namen rum. Die sitzen in so Blasen. Und dann schreibe ich halt so zum Beispiel, ja, die hat ihre Eltern früh verloren. Mhm. So, der hat einen autistischen Bruder, um den er sich kümmert. Der ist gelangweilt von seinem Leben. Sie ist Mutter, hat aber irgendwas mit ihrem Vater am Laufen, was nicht ganz richtig ist. Oder solche Dinge. Mhm. Also so, und das kommt dann aber, und es macht große Freude. Also das ist.
Oh, sowas würde ich so gern mal sehen.
Und das läuft. Ich kann dir das echt mal mitbringen.
Ja, unbedingt, bring das mal bitte mit.
Das läuft dann, das ist wie ein Film, der in meinem Kopf abläuft tatsächlich. Also es tauchen so Menschen auf und die kriegen ein Gesicht und Haare und Klamotten und Gefühl in der Fresse so. Und dann wird es wie so eine, damit wurden wir auch alle in der Schule gequält, eine Gliederung im Prinzip. Also dann male ich mir drei Akte, also ich erzähle meistens in drei Akten, ich habe auch schon in fünf erzählt, aber meistens in drei, male ich mir die auf und dann schreibe ich da so die Basics rein. Mhm. Also wo geht's los und wo bin ich am Ende des ersten Aktes, damit ich weiß, ha, hier im zweiten Akt mal so ein kleines Sprungbrett zu jedem Akt. So, und wenn ich das dann habe, dann dann habe ich so eine Bühne gezimmert, auf der ich mich bewegen kann. Und das Spiel kommt dann wirklich erst beim Schreiben. Und diese Arbeit vorher dauert aber lang. Die dauert meistens fast ein halbes Jahr.
Wow.
Also ja, drei Monate mindestens.
Das klingt gerade so, als würdest du erst ganz viel planen und dann spielen. Das ist lustig, weil ich würde sagen, dass bei mir genau andersrum ist.
Das ist ja echt interessant.
Also es wird ganz viel gespielt und ganz viel ausprobiert. Und dann, wenn was da ist, fängt die Arbeit an. Dann wird gefeilt und ausgetauscht und über einzelne Wörter gegrübelt und so.
Eher eine Puzzlearbeit.
Genau, dann wird gepuzzelt.
Ja, also überarbeiten muss ich dann natürlich auch nochmal am Ende und so. Aber wirklich, bei mir wird erst gepuzzelt.
Ja, ist lustig.
Und dann gehe ich da so mit einem großen Pinsel rüber.
Wir haben als Band irgendwann mal eine Phase gehabt, wo nicht so viel kreativ passiert ist. Und dann haben wir uns gedacht, wir müssen wieder mehr Quatsch machen. Weil wir das am Anfang unserer Bandzeit viel gemacht haben und daraus sind dann immer ganz viele Sachen entstanden. Und dann haben wir uns getroffen, um Quatsch-Songs zu machen. Also Songs, die nicht den Anspruch hatten, jemals veröffentlicht zu werden, sondern die sollten einfach nur uns in dem Moment Spaß machen. Also ich habe mich zum Beispiel mal mit meiner Gitarristin und Songwriterin getroffen und wir haben beide eine Flasche Sekt getrunken und einen Schlager geschrieben. Casino der Gefühle.
Ein toller Titel.
Dankeschön. Casino Vulkan, der Gefühle.
Vulkan der Schicksalsschläge.
Ja, pass auf. Casino der Gefühle. Wie in Trance setze ich die Jetons alles auf Liebe. Ist ein guter Schlager
geworden.
Ich
finde das nicht so schlecht.
Ja, das ist ein guter Schlager. Kann ich dir mal schicken.
Ja.
Und sowas hat aber wieder ganz viele andere Türen aufgemacht. Und dann war man wieder ganz befreit und hatte wieder andere Ideen.
Also das heißt,
so quatschige Sachen machen hat uns immer vorangebracht und auch in ganz viele verschiedenen Ecken. Wir haben dann auch so, wir haben auch mal so richtig harten Hip-Hop gemacht, so. Totaler Quatsch ja eigentlich auch. Aber das war irgendwie sehr befreiend und hat neue Türen aufgemacht.
Naja, weil eben dieses Korsett, das du hast, ne, das hält dich einerseits und gibt dir Freiheit, aber es kann dich natürlich auch einsperren. Also das kenne ich auch, wenn ich das Gefühl habe, ich bin in meinem Genre eingesperrt oder so, dann muss ich auch ganz dringend mal was anderes machen. Ich mache das dann auch in so kurzen Texten, dass ich ganz anders erzähle, ganz andere Figuren, anderen Sound, andere Perspektive, die ich nicht gelernt oder nicht so verinnerlicht habe, wie das, was ich sonst mache. Und stimmt, das macht dann Türen auf. Und pustet so ein bisschen frei. Das finde ich, aber ich finde das ganz interessant, dass wir da so unterschiedlich, also dass die Reihenfolge so unterschiedlich ist bei Musik und Literatur. Weißt du, wie das bei anderen Bands ist? Oder also redet ihr über sowas?
Nee. Aber ich würde jetzt mal vom Bauch her denken, dass es meistens so ist. Weil ich weiß, dass die meisten KünstlerInnen, wenn sie neue Songs schreiben, ähnlich vorgehen, also dass sie eine Grundidee haben müssen oder ein Wort, einen Satz, den sie toll finden und dann wird gebaut. Aber ich glaube, dass bis dieses Wort, dieser Satz, diese Melodie da ist, wird immer erst gespielt, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Weil die kommen nicht durch Arbeiten, glaube ich auf jeden Fall. Vielleicht mache ich es mir da auch zu leicht.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass einfach das natürlich ihr einen viel direkteren Zugang ja auch in eurer Arbeit habt zu den Gefühlen der Menschen. Ihr müsst euch den gar nicht so erarbeiten.
Ich hoffe zumindest immer, dass die Sachen einem so zufliegen, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, aber auch was Musik macht, ne, wenn du sie hörst mit dir. Also Lesen ist zwar auch emotional, aber es geht erstmal durch den Kopf. Und wenn du dann Glück hast, greift dir das in den Bauch. Und das muss ich sehr bewusst herstellen. Oder irgendeinen Teil in meinem Gehirn das herstellen lassen. Und ich glaube, Musik ist halt so viel direkter. Also das muss bei dir knallen, damit es da am anderen Ende der Leitung auch knallt, glaube ich.
Ja, ja.
Das kann man gar nicht so bewusst herstellen vielleicht. Oder? Gibt's nicht so?
Weiß ich auch nicht. Also es gibt ja 1000 Bücher, wo drin steht hier, das ist die Formel für den und den Song. Aber ich glaube da auch
nicht. Ja, genau, weil ich hab einen Freund, kenne den schon ewig, der hat für Musti. Sagt ihr Horny was? Dieser Musik.
Natürlich.
Ja, okay,
am Horny.
Ja.
Horny, Horny, Horny.
Genau, da gibt's dieses Klavier.
Ja.
Dieses Klavier zwischendrin. Und ein Freund von mir hat das, glaube ich, für 350 Euro eingespielt.
Ach, der Arme.
Der war halt mit dem befreundet. Hat ihn immer ins Studio geholt und hat, ey, mach mal irgendwas. Und dann hat er dieses Piano-Ding so eingespielt. Ich weiß, also ich glaube, er hat echt wenig Geld bekommen dafür. Findet's aber, fand's dann auch immer lustig, dass das so ein Riesenhit war. Und dieses Piano-Ding ist ja auch so.
Das ist auf jeden Fall ein großer Teil vom Song.
Genau. Und ich habe ihn irgendwann mal gefragt.
Ist eigentlich auch GEMA-relevant. Solltest du deinem Kumpel mal fragen?
Der weiß der bestimmt alles. Ja, der ist Profimusiker, der ist Studiomusiker.
Ja, gut,
ne? Und ich habe dann irgendwann mal, habe ich ihn gefragt, wie kamst du auf das Ding? Und dann sagt er, naja, es gibt ja diese Bücher, schlage ich auf, wie schreibe ich einen Hit? Mhm. Und ich habe die natürlich, also ich wusste einfach, wenn ich das jetzt so mache, dann wird es ein Hit.
Krass.
So, und ich frage, ey, was sind das für Tricks? Was sind das für
Tricks? Ja, das weiß ich auch nicht. Also da kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Ich habe auch so ein paar Bücher mal gelesen, aber mich haben die immer nicht nach vorne gebracht. Mich hat das eher immer wieder eingeengt.
Ah, okay, weil mich bringt das tierisch nach vorne.
Ja,
es gibt so ein paar Standardwerke in der Literatur zu Plot, Aktstruktur, Heldinnenreise.
How to be successful in only 3 steps.
nein, es ist dann sowas, heißt dann, also mein Lieblingswerk ist Story von Robert McKee. Das ist richtig, ein Kollege von mir sagt immer, das ist Lebenshilfe für Autorinnen und Autoren. Das ist wirklich ganz geil. Und mir hilft sowas total, aber es wird auch sehr dafür, also damit so rumgeschmissen unter Autorinnen und Autoren. Ja. Weißt du? Mhm. Ja, hast du Syd Field gelesen? Nee, ich will ja Robert McKee und so.
Ah,
und
denkt, so eine Alter, Philosophie,
alle,
ne?
Ja, alle haben das alle gelesen und haben sich so die besten Sachen rausgeholt. Und oder dann gibt's so dieses Don Quixote-Ding, was auch ganz, ganz viele anwenden, richtig anwenden, auch beim Drehbuch schreiben. Also jede Figur.
Oh, das habe ich auch schon mal gehört.
Kennst du das?
Ja.
Jede Figur ist immer eigentlich Don Quixote und Sancho Panza in einem. Also die Sehnsucht des Menschen nach Erkenntnis, nach Streben und das Beharrende, das so klein und rund lieber am Boden bleibt. Und Cervantes war der Erste, der diese beiden Aspekte der Menschlichkeit in zwei Figuren geteilt hat. Und deshalb ist das so ein Riesenerfolg geworden angeblich, okay, weil er eben Don Quixote und Cervantes einfach so eben diese eine Figur in zwei geteilt hat. Und ganz viele setzen das total ein beim Schreiben. Also viele Drehbuchautorinnen und Autoren, glaube ich, sind da vor allem sehr groß drin, sowas immer so eins zu eins umzusetzen. Und sowas, also so ein Geheimwissen gibt es aber bei euch nicht, oder?
Also das,
oder weißt du einfach nichts
gibt's
davon?
Gibt's bestimmt. aber mich zieht das eher immer runter, sowas zu lesen. Ich weiß auch nicht, mir gibt das nichts. Gar nichts. Ich weiß nicht, irgendwie.
Was magst du nicht daran? Das zieht dich schon runter, drüber zu reden. Ich sehe
ja,
das.
Ja, genau,
schon.
Weil ich das auch oft schon versucht habe und war dann so sehr euphorisch. Und mich hat das immer. Ich habe eher das Gefühl, es muss dann von mir kommen. Und ich finde, es ist dann geklaut, wenn ich mir die Tipps von den anderen hole. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Man redet uns als KünstlerInnen die ganze Zeit ein, dass es das Allerwichtigste ist, dass es von dir kommen muss. Und wenn es aus dir kommt, dann du bist einzigartig. Und wenn du nur auf dich hörst und so, dann wird es gut. Weißt du, was ich meine?
Ja, und das damit, ist aber auch so gemein, finde ich.
Ja, das ist total gemein.
Weil es einen so auf sich selbst, auf einen selbst zurückwirft und auch das ganze Handwerk so unwichtig nimmt. Und ich finde, Craft ist ja schon irgendwie, Handwerk ist schon ganz, ganz geil. Ich wollte jetzt gerade noch irgendwas sagen. Ja, genau. Ich glaube halt, was wichtig ist daran, und deshalb lese ich sowas ganz gern, weil ich das Gefühl habe, erst wenn ich die Regeln kenne, dann kann ich sie brechen.
Mhm.
So.
Ja, klar.
Und da fängt dann eigentlich der Spaß an oder der Punk an.
Mhm.
Dass ich ganz genau weiß, was ich jetzt tun sollte. Und indem ich es dann anders mache oder so dran vorbeischieße, entsteht eigentlich was dann interessant ist, weil es eben nicht so eine Vorgabe einlöst oder so. Und deshalb finde ich das immer ganz gut, sowas zu lesen. Wenn sowas neu auf den Markt kommt, bin ich schon die Erste, die das.
Ich weiß, was du meinst. Ist aber spannend, dass du sagst, dass es bei euch in der Szene so ein Ding ist, dass alle alles gelesen haben und dass auch darüber diskutiert wird und so.
Ja, natürlich nicht alle, aber die Leute, die genau, sehr erfahren sind und so, die haben das dann einfach mal hier so im Portfolio, weißt du, die haben das so immer in der Tasche.
Ja,
hier.
Ja, klar. Und ich würde sagen, bei mir in meiner Szene ist es gar nicht so. Also da ist es nicht so, dass man sagt, ja, ich habe das hier und das gelesen und so und so, sondern das ist eher dann immer so, nö, das kommt von mir.
Aber gibt es nicht zum Beispiel so, also ich weiß nicht, ich habe schon so Strukturgötter, also so Vorbilder, wo ich weiß, boah, die machen das so geil, die sind da so gut drin und das finde ich toll. Und wenn ich die lese, dann kann ich da echt was lernen. Gibt es das bei euch auch? Also dass man so,
ja, natürlich,
das ist so,
also
dass man auch so allgemeingültige
oder Alben hat, auf jeden Fall, an denen man sich abarbeitet.
Aber nicht so allgemeingültige Großmeister. Also in der Literatur ist natürlich Stephen King ist
klar,
so jemand, ne?
Natürlich.
Wo alle immer, boah, der Meister und so.
Ich glaube, das ist ganz, also ich glaube, es ist von Band zu Band unterschiedlich. Man hört es ja auch meistens, wo die größte Inspiration herkommt. Bei uns war das bisher bei jedem Album so, dass über jedem Album standen so 1, 2, 3 Bands, die wir in der Zeit total toll fanden und wo wir uns dann.
Aber so Allgemeingötter, auf die sich alle einigen können. Gut, es ist jetzt bei den Schriftstellerinnen und Schriftstellern auch nicht so. Es stimmt natürlich nicht.
Wüsste ich nicht. Ich habe eine Sache, außer du möchtest noch dabei bleiben.
Nö.
Ich habe nämlich eine Sache, über die habe ich jetzt lange nachgedacht, seit unserem letzten Treffen.
Ja.
Und zwar habe ich dich beim letzten Treffen gefragt, ob es so einen Moment gab, wo du wusstest, okay, ich möchte Schriftstellerin werden. Und du hattest mir von dieser Party erzählt, wo Blumfeld lief und du das Gefühl hattest, das ist es irgendwie.
Verstärker,
genau. Und ein magischer Moment. Und heute sind wir ja bei Plan oder Spiel. Und deswegen habe ich mich gefragt, ob es bei dir so einen Moment gab, wo es zum ersten Mal von Spiel zu Plan ging. Also, ich bin auf die Frage gekommen, weil es bei mir so einen Moment gab. Also es wurde nur gespielt die ganze Zeit und irgendwann gab es einen Moment, wo ich gemerkt habe, okay, nee, jetzt muss ich mal ganz kurz aufhören zu spielen und mal alles ein bisschen weiter, alles ein bisschen sortieren und flicken und kleben, damit man einen Schritt weiterkommt.
Sag doch mal, welcher Moment das war, dann kann ich noch kurz nachdenken, Ola.
Ich glaube, bei mir gab es diesen Moment, als wir mit der Band unseren ersten Plattenvertrag unterschrieben hatten und zusammen zu viert saßen wir in Hamburg-Hamm in so einem Mini-Mini-Proberaum, ist auch unglaublich, wirklich nur 8 Quadratmeter, unglaublich klein, hat kaum unser Schlagzeug und alles reingepackt.
Geiles Klischee.
Nur so ein Mini-Sofa auch, genau, ist ein totales Klischee. Und wir waren immer nur da und hatten Fun und haben immer Bier getrunken und Songs geschrieben und alles war toll. Und irgendwann gab es diesen Moment, wo wir alle, glaube ich, gemerkt haben, okay, wir müssen anfangen zu üben. Wir müssen uns jetzt wirklich jeden Tag mal treffen und üben und einfach handwerklich fit werden. Wir müssen jetzt aufhören, nur rumzudaddeln, sondern wir müssen, damit wir mal weiterkommen. Es macht alles Spaß, was wir hier gerade machen, aber wir kommen nicht weiter, wenn wir uns jetzt nicht wirklich mal hinsetzen und üben.
Ja, yeah, know your fucking craft.
Genau.
Ja, 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 war bei mir, glaube ich, so mit dem 5. Roman meiner Krimireihe so, dass ich dachte, okay, bisher war das alles so, hat das irgendwie so glücklicherweise gepasst gegen Ende, aber jetzt muss ich mal so einen großen Bogen spannen und habe das erste Mal den Begriff horizontales Erzählen gehört, serielles Erzählen. Okay. Und jetzt muss ich mich damit beschäftigen und muss mal was lesen und muss mir überlegen, wie das hier eigentlich weitergeht nach dem Band. Und das war schon auch so ein Moment.
Oh, hast du dein Telefon nicht ausgemacht?
Nein, das ist wieder Carsten Poster, der uns eine Frage stellt. Ja. Ich gehe mal eben ran. Carsten, hallo, schieß los.
Kunst kann verstören oder trösten, irritieren oder inspirieren. Was sucht ihr in unseren Werken? Und was sucht ihr, wenn ihr euch anderen Künstlerinnen und Künstlern zuwendet?
Boah, unser Kultursenator wieder, ne?
Das ist schon wieder so eine gute Frage. Vielen lieben Dank erstmal für die Frage.
Ja, toll.
Auch die Wortwahl. Was sucht ihr in unseren Werken? Das fand ich ganz schön.
Toll.
Wirklich
in
toll.
Unser aller Werk.
Möchtest du anfangen? Ich kann auch sonst aus dem Bauch heraus.
Ja, komm, mach aus dem Bauch. Anfangen. Ich mach dann
und
aus dem Kopf.
Und dann wirkst du sehr intellektuell und ich wie der Dödel, der keine Ahnung hat. Bei mir ist es ganz unterschiedlich, wie wahrscheinlich bei den meisten Menschen. Es gibt Momente, in denen ich ganz bestimmte KünstlerInnen suche, weil ich Halt suche, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendjemandem zuhören, der mich versteht, der ähnliche Gefühle hatte wie ich. Da gibt's dann Bands oder Alben, die ich höre, wenn ich Weltschmerz habe, wenn ich das Gefühl habe, keiner versteht mich, dann gibt es bestimmte Bands und KünstlerInnen, denen ich zuhören kann und dann habe ich das Gefühl, okay, ich bin nicht alleine. Und ich glaube, das ist eh so ein Grundgefühl, was ich an der Kunst und Kultur so schätze, dieses Gefühl, nicht alleine zu sein, sondern da sind Menschen, denen geht's ähnlich wie ich. Oder ich sehe Kunstwerke und werde mit Gefühlen und Gedanken konfrontiert, die ich so gar nicht kenne. Und das ist auch sehr, ich möchte fast sagen, bewusstseinserweiternd. Also weil man das Gefühl hat, wow, da ist was, das kenne ich nicht und das finde ich spannend und daraus kann vielleicht irgendwas entstehen.
Ja, geht mir tatsächlich ganz, ganz ähnlich. Da hast du es wahrscheinlich schon auf den Punkt gebracht. Also ich kenne auch diese Sehnsucht nach Aufgehobensein, wenn es mir nicht gut geht. Ich höre dann halt immer Johnny Cash. Also ist so abgelutscht, wie das ist.
Ist aber auch immer gut.
Dann bin ich einfach sofort aufgehoben und umsorgt und kann mich da reinlegen. Und es gibt auch ein paar Autorinnen und Autoren, die ich dann lese. Lese dann oft Marguerite Duras oder Dorothy Parker oder auch tatsächlich lese ich sehr gerne den Fänger im Roggen nochmal.
Ja, unglaublich gut.
Ich immer wieder sofort
mit den Enten.
Sofort mit Holden, ja, Caulfield identifizieren kann, warum auch immer.
Ich kann sofort verstehen, warum.
Absolut, ja, der ist einfach ein cooler Typ.
Ja.
So möchte ich auch sein. Aber auch dieses Element der Irritation, der Verstörung, das finde ich total wichtig, und zwar aus zwei Gründen. Also Einmal, also mein Mann sagt immer, wenn ich ein Buch zu Ende gelesen habe und dann ganz ruhig einschlafen kann, dann war es ein schlechtes Buch. So, weil Literatur soll nicht beruhigen, Literatur soll beunruhigen. Ich will, dass mich das irgendwie aufregt. Und das finde ich auch. Also ich möchte echt angestoßen werden im Kopf, in Gedanken. Ich möchte über Dinge nochmal anders nachdenken, wenn mir jemand erzählt, wie sie sieht oder er sie sieht. Und ich lese aber auch Dinge ganz bewusst, um zu lernen. Mhm. Also wenn ich Bücher von schwarzen Autorinnen lese oder von POC-Autorinnen, dann habe ich das Gefühl, da muss ich will was lernen. Ich höre zu und ich möchte was erzählt bekommen, was ich noch nicht wusste und was mich auch ein bisschen aus meiner kleinen privilegierten weißen Mittelstandsblase schmeißt. Das finde ich und das ist bei Musik ähnlich oder ich mag es aber auch, wenn ich das noch sagen darf, wenn ich so ein unmittelbares Anfassen in der Bauchgegend krieg, bei Bildern zum Beispiel. Also es gibt in der Kunsthalle hängt so ein Turner, so ein Riesenschinken. Wenn ich mich da davor stelle, da spüre ich dann so diese ganze Naturgewalt und das ist so, da denke ich überhaupt nicht nach, sondern das geht einfach direkt in die. Ja.
Ich merke schon.
Also das finde ich dann schon toll. Wo waren wir jetzt stehen geblieben, bevor Carsten uns rausgefeuert hat?
Wir sind immer noch bei Plan und Spiel und ich habe noch was mitgebracht kurz. Und zwar ein Zitat und dieses Zitat hat, glaube ich, gar nichts damit zu tun, worauf ich hinaus will. Es macht aber gar nichts. Ich nehme es jetzt mal aus dem Kontext. Und zwar ist das von Gisbert zu Knüpphausen. Weiß nicht, ob du den...
Natürlich.
Super Songwriter. Der hat nämlich diese Zeile, ich will dabei sein, wenn das alles explodiert. Mhm. Und das ist eine Zeile, die ich oft im Kopf hatte früher beim Songs schreiben. Also ich hatte das Gefühl, ich kann nur jetzt eine Idee weiterverfolgen, wenn ich mittendrin bin, im Gefühl. Ich will dabei sein, wenn das alles explodiert, um das zu konservieren. Und es war ein ganz langer Prozess bei mir, bis ich festgestellt habe, ich muss gar nicht drin stehen. Ich kann das auch von außen angucken. Ich kann auch versuchen, da so ein bisschen reinzugehen, reinzuluschern. Ich muss nicht in der Mitte stehen, wenn du weißt, was ich meine.
Total. Wir haben da, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir hier in der Sendung drüber gesprochen haben oder beim Bier im Sommer. dass man irgendwann, dass vielleicht so ein künstlerisches Erwachsenwerden ist, wenn man eben nicht mehr im Zentrum des Orkans stehen muss, um ihn zu fühlen, sondern wenn du in der Lage bist, da auch mal zur Seite zu treten und dir das von außen anzuschauen. Und dann bist du nämlich trotzdem noch dabei, wenn alles explodiert, weil du dann nämlich in dem Moment, wo es explodiert und du einen Ticken an der Seite stehst, dann entblättert sich dann nämlich der geheime Plan, glaube ich.
Genau.
ganzen Ding.
Genau, und deswegen habe ich das mitgebracht so. In diese Sendung, in diese Folge hier heute, weil es ganz toll passt, finde ich, in dieses Plan oder Spiel. Am Anfang war es für mich zumindest immer das Spiel, immer der Kick suchen in dem Moment. Jetzt geht's mir gerade so, oh, gib mir die Gitarre, es muss jetzt passieren, weißt du? Und so dieses, oh, ich kann, das ist ja auch das Klischee vom traurigen Singer-Songwriter.
Der Barde.
Ja, der heartbroken ist und auch wenn er in einer glücklichen Beziehung ist, kann er keine Songs schreiben und so.
Dichterin ja genauso. Ja, ich habe auch angefangen, so Texte zu schreiben.
Natürlich. Und da wollte ich jetzt nämlich nochmal hinaus. Und habe ich noch eine Frage mitgebracht. Und zwar, dachte ich mir jetzt, ist es so, dass du wirklich morgens um 8 Uhr beim Kaffee und hast irgendwie vielleicht so ein kleines Croissant gegessen, dir geht's irgendwie, die Sonne scheint, es geht dir gut, die Vögel zwitschern, kannst du dann so einen richtig brutalen Mord beschreiben oder machst du das in so einer schönen Mondnacht mit einem Bourbon Whisky, so ein bisschen leicht angeschallert oder kannst du das in einer ganz, ist das völlig egal einfach?
Ja, das ist völlig egal. Okay. Das muss leider völlig egal sein, weil ich ja berufstätige Mutter bin.
Ja, du kannst einfach nicht morgens Whisky trinken.
Ich kann nicht morgens Whisky trinken. Ich kann morgens ein Croissant essen. aber ich,
das geht.
Ich habe schon einen, also apropos Plan und Spiel und Struktur, ich habe einen sehr strukturierten Tagesablauf.
Ja.
Und ich schreibe das, was ansteht in der Geschichte. Mhm. So, und wenn das Gewalt ist, dann ist es Gewalt. Und wenn es Liebe ist oder Romance oder ein Gespenst, dann muss es halt das sein in dem Moment. Es gibt natürlich so ein paar Tricks, wie ich mich dazu kriegen kann. Also ich kann mich da so hin, im Kopf hin manövrieren. Ich mache dann auch manchmal die Augen zu und gehe an den Punkt, wo ich weiß, da liegt was. Und aber die Struktur gibt es vor, muss ich wirklich sagen. Das ist.
Das heißt, du kannst dich dann ja auch gar nicht so treiben lassen bei der Arbeit, oder? Du hast dann also man kann sich das so vorstellen, dass du einfach einen 9-to-5-Job als Schriftstellerin hast.
Genau.
Das finde ich ganz.
Ja, im Moment nicht, weil mein Sohn immer noch nicht wieder zur Schule geht. Also im Moment habe ich so einen 14 bis 18 Uhr Tag, so bis dann mein Mann nach Hause kommt. Aber das, muss es passieren.
Das finde ich so faszinierend. Also das
ist was das habe ich irgendwann gelernt. Tatsächlich, das habe ich mit der Mutterschaft gelernt. Das war früher auch anders. Das habe ich, apropos Mutterschaft, ich habe noch eine Frage von meinem Sohn mitgebracht, von diesen beknackten Fragen.
Willst du
eine hören?
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
So, der große Dialektiker in der Familie Buchholz.
8 Bühnen, eine ungewöhnliche Show. Ein Ziel. Hamburgs Kultur helfen. Einer kommt, alle machen mit 2021. Mit großartigen Solo-Auftritten von Ina Müller, Tim Melzer, Jane Mädel und vielen mehr. Im Stream ab dem 12. Mai. Alle Infos und Spenden unter www.einerkommt.de. Ach ja, und ich bin auch dabei.
Ole, hier ist eine Frage von meinem Sohn.
Ja, schieß los.
Ich soll auch schön grüßen.
Oh, liebe Grüße zurück.
Nie wieder dumm oder nie wieder klug?
Oh ja. Dumm, aber schlau, ne? Das ist ja auch so ein Klischee, dass man sagt, wenn man zu klug ist, kann man nicht mehr glücklich sein. Oder?
Ja. Also das ist aber vielleicht sogar was dran. Aber es ist natürlich wieder so eine unauflösbare Frage, ne? Aber wenn man nicht dumm sein kann mehr, in keinem Moment, dann geht natürlich viel
Spaß verloren.
Oh, es geht so viel Freude verloren und so viel Unerwartetes.
Ich liebe auch dumme Momente.
Ich auch.
Muss ich schon auch
sagen. Ich bin leider oft sehr klug, Ole.
Ja, das hab ich schon festgestellt.
Und wenn es dann gerade so mal denkt, okay, jetzt wird es richtig spaßig, sage ich dann so, aber es ist doch klar, was sofort passiert, Leute. Seht ihr das dann nicht?
Morgen geht's euch schlecht.
Ja, ich muss, also bei mir hilft dann immer, wenn ein bisschen, vielleicht wäre ich gerne nie wieder dumm. Mhm. Würde aber ein Dummheit simulieren mit Hilfe von Alkohol.
Mhm. Ja,
ich glaube, darauf könnte ich mich einlassen.
Das ist aber ein bisschen gecheatet jetzt. Also,
ich halt so klug bin.
Weil du halt so klug bist. Auf die Idee wäre ich natürlich nicht gekommen. Ich denke die ganze Zeit, ja, klar, wäre ich gerne schlau. Wieso nicht? So super. Ja.
Ja.
Das finde ich eine sehr gute Frage. Gefällt mir gut. Ja, ich glaube, ich gehe mit dir. Ich wäre, glaube ich, auch trotzdem wäre ich lieber schlau als dumm.
Genau, und dann trinken wir halt ab und zu einen.
Ja, das finde ich sehr gut.
Worüber wollen wir denn in der nächsten Sendung sprechen?
Oh, ich hab eigentlich noch so viele Fragen für diese, aber weißt du was, ich rette die einfach in die nächste.
Ich bin mal gespannt, wie du sie mir da unterjubeln willst.
Ja, ich werde dann irgendwie werde ich versuchen, klug zu sein und gute Übergänge finden.
Ich stelle mich dumm.
Sehr gut. Ich würde vorschlagen, dass wir in der nächsten Folge über das große Wort Talent sprechen. Ja, da lachst du, weil dir fallen so viele Talente sofort ein, die du wahrscheinlich hast, dass wir die gar nicht unterkriegen dann in der Sendung. Ich werde mich lange hinsetzen müssen, akribisch studieren, um noch ein paar Talente mir aus den Rippen zu leiern. Und dann können wir mal in der nächsten Folge darüber sprechen. Mehr sage ich aber auch nicht dazu.
Ich bin so gespannt,
ja,
was so an Talenten zum Vorschein kommt hier.
Ja.
Ich habe keins. Bis dahin, Ole.
Dankeschön. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.